Ausgabe 34 des Science Busters Podcasts und heute kann man sagen, Marmor, Stein und Eisen bricht und der Athlet auch, wenn er zu viel tobt?
Ja, das mag sein, aber so einfach ist es auch nicht, wobei vielleicht schon.
Ja, ganz genau sehe ich auch so.
Willkommen zur 34. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und an meiner Seite heute zwei Kraftlackel nebeneinander, Alexander Bürzel und Martin Moder. Hallo.
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 Heute wird es um Fitness gehen, Krafttraining, Pumpen, Reißen, Heben und was das physiologisch bedeutet. Wie viel dabei gedopt wird, was Doping in dem Zusammenhang eigentlich auch sportmedizinisch und wissenschaftlich bedeutet, was genommen wird und was bewirkt. Das wird heute im Podcast auf der Karte stehen. Martin Moder kennen wahrscheinlich einige schon und wissen, in welchem Zustand seine Muskeln sich befinden. Er bildet es ja auch ganz gerne im Rahmen von Statusmeldungen auf Instagram ab. Eine komikhafte Beschreibung von euch beiden wird vielleicht lauten, Rübezahl sitzt neben Automatics. Dem Schmied aus Asterix. Alex, wenn du dich kurz vorstellen kannst, das Ganze präzisierst vielleicht, weil Rübezahl ist doch sehr grob umrissen und beschreibst, warum du dich da eigentlich auskennst.
Naja, bei 120 Kilo und habe einen roten Bart, vielleicht deswegen Rübezahl, aber grundsätzlich, ich bin Sportwissenschaftler auf der Uni Wien und studiere gerade im Zuge von meinem Doktoratstudium im Bereich Biomechanik, muskuloskeletale Systeme und wie Bewegungen Auswirkungen auf unterschiedliche körperliche Strukturen haben. Und selbst war ich im Kraft-Dreikampf 6 Jahre lang im Nationalteam und habe bei 3 WM, 3 EM teilgenommen und ein paar Medaillen gemacht.
Kraft-Dreikampf, da gibt es ein Nationalteam und welche 3 Kämpfe muss man da fechten?
Das ist ja ein sehr martialischer Ausdruck. Schöner ist eigentlich der englische Ausdruck als Powerlifting. Mhm. Und im Endeffekt geht es darum, dass man Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben mit so viel Gewicht wie möglich bei einer Wiederholung absolviert. Und der das meiste hat in Summe, der hat halt dann in seiner oder in ihrer Gewichtsklasse gewonnen.
Jetzt kurz die Positionen beschreiben. Kniebeuge, die Kniebeuge, das geht, aber da ist man noch beschwert.
Also nicht, da ist er beschwert, richtig. Ja, beschwert mit einer schweren Hantel, die am Nacken oder etwas tiefer liegt und man muss dann in die Hocke gehen mit dieser schweren Hantel und wieder versuchen aufzustehen. Natürlich muss die Tiefe passen und wenn das dem Kampfgericht gepasst hat und du das gültig absolviert hast, dann gilt das als gültiger Versuch und 3 Versuche hat man pro Lift. Bankdrücken liegt man dann am Rücken und
pro Lift ist jetzt nicht der Lift im Aufzug, mit dem man raufgekommen ist, sondern Lift ist, wenn man es einmal hochhebt. Oder?
Richtig, pro Versuch kann man sagen. Ja, okay. pro Disziplin, sagen wir es so, ist besser. Ja,
genau. Und da macht man aber die Kniebeuge nicht so, wie wenn man schummelt im Sportunterricht, dass man auf die Zehenspitzen geht, damit man leichter runterkommt und wieder rauf.
Es wird hart auf die Zehenspitzen mit 300 Kilo im Rücken. Ja,
so viel sind das
doch. Das ist dann schon, das geht dann schon in Höhe an. Ich glaube, der Weltrekord in der Schwergewichtsklasse liegt bei 477,5 Kilo.
Das ist ja fast schon ein Kleinwagen, oder?
Muss man dann wohin. Mhm. Das ist dann fast schon ein Kleinwagen, aber die Person schaut auch aus wie ein Kleinwagen, die das transportiert. Ja.
Wie waren denn da so deine Kraftwerte? Ich habe da ja auf dem Vorbereitungsfeld alle möglichen Medaillen und Staatsmeister stehen von dir. Was hast du so gehoben und gebeugt? So,
wichtig ist, dass man die Kraftwerte, je länger diese Sportart, und die gibt es schon sehr, sehr lange, aber je länger diese Sportart sich etabliert, desto schwierig ist es, die eigenen Kraftwerte zu nennen, weil natürlich jetzt schon junge Leute das machen, was du damals nach 20 Jahren Training gemacht hast.
Echt, das bist du ja noch jung und du scheust schon in der Öffentlichkeit deine Rekorde zu nennen, weil du glaubst, die Jungen lachen dir aus.
Die lachen mir aus, aber ich sag's trotzdem, ich stehe dazu. Also im Kreuzheben waren es 340 Kilo. Das ist eh ganz ansehnlich, das schaffen sie heute auch noch nicht, also das ist eh gut. Im Bankdrücken waren es 200, im Wettkampf leider nur 187,5. Man schafft halt im Wettkampf nicht immer alles, was man im Training schon macht, und im Kniebeugen 285.
Das sind ja Gewichte, mit denen ein normaler Mensch im Alltag kaum zu tun hat, wenn es ums Heben geht. Das nochmal ganz kurz, Bankdrücken, da liegt man am Rücken und mit den Beinen drückt man Warum heißt das Bank?
Nein, du liegst am Rücken, das stimmt, aber du drückst mit den Armen hoch. Also du hast ein Gewicht in den Händen, das senkst du zur Brust ab und dann muss es wieder, bis die Arme gestreckt sind, nach oben drücken.
Also und Bankdrücken heißt, weil du auf der Bank liegst.
Weil du auf der Bank liegst, genau. Also ja, es ist nicht das Bankdrücken in der Schule.
Und auch nicht in der Filiale, wo man gern bessere Zinsen hätte oder niedrigere Zinsen zahlen möchte beim Kredit, sondern es ist ja nicht, dass man die Bank drückt, sondern man liegt auf der Bank und drückt
die Zinsen. Aber man liegt da jetzt auch nicht, glaube ich, wie gemütlich auf einem Sofa, sondern die sind ja quasi wie ein umgedrehter Schrimp oft,
genau,
mit so einem gewaltigen Hohlkreuz.
Du versuchst natürlich den Weg, also eigentlich ist gut, dieses Hohlkreuz eher, obwohl es natürlich jetzt physiologisch nicht richtig ausgedrückt ist, aber dieses Hohlkreuz eher in der Brustwirbelsäulenbereich zu halten, aber du versuchst natürlich den Weg zu reduzieren zwischen der Hantelstange und deiner Brust.
Und das ist legal, das darf man im Sport. Und das
solange dein Kopf, deine Schultern und dein Hintern auf der Bank bleiben und die Füße am Boden, darfst du das.
Okay, aber es schaut oft so aus wie eine massive Brücke, die man da schlägt.
Es ist genau so, nennt man das. Brücke. Es ist ja eine Brücke, richtig. Ja.
Und in Wirklichkeit kämpft man gegen die Schwerkraft.
Man kämpft gegen die Schwerkraft. Die ist eigentlich der eigentliche Gegner, den man zu besiegen hat. Und was die anderen machen, das kann man eh nicht beeinflussen.
Und das Dritte war noch?
Kreuzheben.
Kreuzheben, das ist jetzt keine religiöse Angelegenheit.
Nein, das ist nicht religiös und auch nicht blasphemisch, wenn wir jetzt drüber reden. Aber im Endeffekt liegt ein Gewicht am Boden, natürlich in Form einer Hantelstange beladen. Und du hebst es, bis du mit gestreckten Armen und hebst es, bis du eigentlich aufrecht stehst. Das heißt, das Gewicht ist dann irgendwo oberes Drittel Oberschenkel. Stehst du mit dem gestreckten Armen da und das Gewicht hebst du eben, bis du aufrecht stehst. Und
also das ist genau das, was man nicht machen soll, was man lernt, nicht aus dem Kreuz heben, das macht es ja wettbewerbsgewichtig.
Der Ausdruck ist vielleicht ein bisschen falsch, man hebt es eigentlich eh aus mehreren Gelenken und nicht nur aus dem Rücken. Mhm. Interessant ist ja, in Englisch heißt dieser Lift Deadlift, hat aber auch nichts mit Tod oder Töten oder kaputt sein zu tun, sondern das Gewicht liegt tot vor dir am Boden und du musst es heben.
Aber das Gewicht ist ja immer tot, oder?
Das Gewicht ist eigentlich immer tot, unbewegt in dem Fall, ja. Aber eigentlich ist immer tot, ja. Aber das ist diese Disziplin, die ist doch, die kennt man aus dem Alltag doch, weil aufheben tut man doch das eine oder andere über den Alltag gesehen.
Ja, aber 200 Kilo selten.
Selten 200,
380 waren es, oder?
340 waren es bei mir, aber danke Martin. Ich versuche es in Zukunft immer weiter zu steigern, so wie die alten Athleten, deren Bestleistung über die Jahre steigert, obwohl sie nichts mehr trainieren. Aber der Weltrekord liegt hier.
Da gibt's Angler-Latein gibt es auch im Kraftsport.
Hundertprozentig. Also Leute, das wird die eigene Leistung steigert sich von Jahr zu Jahr, obwohl man eigentlich nicht mehr tätig ist. Ja, das ist wichtig.
Jetzt sitzt der Martin neben dir und bewundert das alles sehr. Jetzt auf der Science Busters Bühne, wenn wir uns gegeneinander aufstellen. Ich habe immer leichtes Übergewicht, die anderen sind mehr oder weniger fitter, aber und der Martin ist dort der Schrank, sitzt aber dann neben dir und findet das alles super Werte. Wie kommt man denn auf die Idee, dass man mehr Muskeln mit sich herumführt, als eigentlich für den Alltag notwendig sehen?
Nee, es kommt drauf an, du weißt ja nicht, wann du es brauchst im Alltag. Ich sage einmal, seit ich jetzt viel mit dem Zug unterwegs bin, mit meinem E-Scooter, und meinem schweren Rucksack, den ich immer mit habe, ich fahre jetzt überall mit Zug und Scooter hin, der wiegt relativ viel, da finde ich das schon sehr angenehm, wenn ich das im Zug oben dann einfach so über den Kopf jedes Mal in die Gepäckablage reinlege, ohne mich anstrengen
zu müssen. Aber das bringe ich auch hin und schaue ganz anders aus.
Vielleicht, weil du gerade den Vergleich angesprochen hast, vielleicht, ich bin ja auf einer ganz anderen Ebene. Also deswegen habe ich da so leuchtende Augen, dass ich mal wen ausfragen kann, eine Stunde lang, der sich da viel besser auskennt. Bei mir war es so, beim Kreuzheben, ich habe angefangen zu trainieren mit 17 und dann habe ich mich immer mehr und mehr gesteigert und ich glaube, es war dann circa mit 23 Jahren, dass ich beim Kreuzheben dann endlich einmal auf 180 Kilo war. Und das war aber bei mir schon der Punkt, wo es mir dann die Bandscheibe rausgeschossen hat. Das heißt, wenn ich dann eben...
Mit 23?
Wenn ich dann ein paar Mal operiere und jetzt geht das eh wieder alles gut, weil die Bandscheibe komplett weg ist und die Knochen miteinander verwachsen und danach ist der Schmerz auch weg.
Fingers crossed.
Ja, aber wenn ich halt höre, da ist jemand, der trainiert elendig lang schon und kann sich noch bewegen und hebt 340 Kilo, dann weiß ich halt, der muss sich wirklich, wirklich, wirklich gut auskennen. Sonst wäre er schon vor langer Zeit ausgeschieden.
Also das ist in Wirklichkeit so, wie du begonnen hast, hättest du dich von Anfang an besser informieren sollen, dann hättest du vielleicht noch die eine oder andere Bandscheibe mehr?
Ja, beziehungsweise bei mir war es so, es hat sich ein bisschen angekündigt mit dem Rücken. Ich habe halt gemerkt, so bei 180 Kilo, wenn ich runtergehe, auf einmal ist die Kraft weg, die vorher immer da war. Und rückwirkend weiß ich, das hat das schon ein bisschen so zum Nerv sich vorgebahnt, die Bandscheibe. Und ich habe mir halt gedacht, na, wenn ich nicht ganz runtergehen kann, dann mache ich halt so halb Deadlifts, wo ich das Gewicht nicht ganz absetze, da kann ich auch mehr Kilo nehmen, weil ich halt nicht so weit runternehme und dann war es halt irgendwann vorbei. Das war halt so das Mindset damals, wo ich da trainiert habe, dass wenn man mehr Gewicht nimmt, dann spürt man auch die Schmerzen nicht so.
Da wollte ich jetzt nämlich eh hin. Also wenn man sich das alles anhört, diese enormen Gewichte und dann, dass es klingt ja so lustig, dass es an die Bandscheibe rausschießt, ist natürlich auch eine komikhafte Beschreibung, aber das tut ja unmittelbar dann einigermaßen weh.
Ja, ich habe es dann noch ein bisschen operieren lassen und so. Und danach
ist es. Ja, kleine Operation mit Bandscheibchen. Also das ist ja, das sind ja große Schmerzen und man muss dann klar Glück haben, dass die Operation gut geht, oder? Das kann ja auch schief gehen.
Nein, also meine Wahrnehmung von Verletzungen im Kraftsport war eigentlich immer, dass jeder halt immer wieder sich irgendwas einfängt.
Also die Verletzung.
Und dass man dann halt irgendwie um die Verletzung herum trainiert, bis das wieder passt.
Man muss schon sagen, die Verletzungsinzidenz bei Kraftsport, also nicht nur bei Krafttraining, sondern tatsächlich bei Wettkampfsport ist eine sehr, sehr geringe. Also wir liegen bei 1 bis 1,4 Verletzungen pro 1000 Stunden. Und das ist, glaube ich, ein Fünftel oder ein Sechstel von dem, was zum Beispiel in anderen Sportarten, ohne Schach. Fußball anzugreifen zu wollen, aber wie in Fußball der Fall ist. Allerdings, du hast recht, so kleine subklinische Verletzungen, also dass ich jetzt nicht irgendwo ins Spital gehen muss, das passiert doch etwas öfter, so leichte Zerrungen, vielleicht minimale Verletzungen und dann kommst du natürlich zu dem Phänomen, dass man rundherum trainieren kann, könnte und vielleicht sogar unter Anleitung auch sollte, muss man auch sagen. Also das ist ja nicht schlecht. Ja. Also wenn man irgendwo einen Schmerz hat, kann ja jede andere Region im Körper trainieren.
Herumtrainieren, das klingt ja eher so wie jemand, der es nicht ernst meint, der will herumtrainieren, aber das ist in eurem Fall was anderes.
Herumtrainieren, ja, ist im Endeffekt, also, dass man versucht, die verletzten Körperregionen auszusparen.
Und also nicht weiter zu. Aber also man gibt dann nicht grundsätzlich eine Ruhe, wie es normalerweise vom Arzt geraten wird, geben sie ein paar Wochen eine Ruhe, sondern man lasst nur die verletzte Stelle ruhen, aber rundherum der andere Körper, der soll das kompensieren oder der soll nur gleich stark bleiben?
Das wäre extrem problematisch. Also mit kompensieren hast du wirklich ein Problem. Und dann anfängst, dass du Bewegungen, die du eigentlich normalerweise anders ausführen würdest, zum Kompensieren beginnst, dann schleift natürlich ein Bewegungsmuster ein, das auch, wenn die verletzte Struktur wieder gesund ist, für dich vielleicht nicht optimal ist. Und muss man schon sagen, der Arzt oder die Ärztin tatsächlich recht gehabt, dass intelligenter gewesen wäre, mal eine kurze Pause zu machen. So viel Schlimmes passiert nicht bei 1, 2, 3 Wochen Pause in Bezug auf Muskelabbau oder Sonstiges.
Naja, aber da haben wir unlängst in einer Fernsehshow, in den Superbusters, über das Muskelgedächtnis gesprochen, dass das schon schwuppdiwupp wieder weg ist, was man Muskelmasse aufgebaut hat.
Ja, allerdings erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Also es gibt halt so die psychische Komponente, die subjektive, sage ich, dass wenn man jemand ist, der sehr gern Kraftsport macht und dann geht man mal eine Woche nicht trainieren, hat man subjektiv oft schon das Gefühl, ich habe mein ganzen Leben noch nie trainiert.
Es ist die Hölle.
Es ist die Hölle.
Man kommt sich vor wie eine Erdkröte nach einer 3-monatigen Trockenperiode.
Ich warte auf den nächsten Regen. Ist das so addiktiv, also ist das so süchtig machend?
Vollkommen wahnsinnig. Also das kann ich natürlich nur subjektiv versprechen, aber wie du richtig sagst, Martin, das merkt man schon. Man kommt sich dünn und klein und gleichzeitig aber auch leider dick vor.
Ja. Aber ist der Umkehrschluss auch richtig? Ist das auch der Ansporn, initial, dass man sich vorkommt wie ein Spaghetti-Sultan und deshalb geht man trainieren und irgendwann einmal kicken dann die Hormone so an, dass einem das so taugt, dass man immer ohne das leben kann? Also man versucht eigentlich ein Defizit, das es vielleicht gar nicht gibt, zu kompensieren und irgendwann ist man dann ein ordentlicher Ast?
Ich glaube, es gibt sicher so Fälle, aber das klingt jetzt natürlich so, als wäre das totale Leid, wenn man sich diesen Sport anfängt und das wäre alles negativ. Ich glaube, dieses Gefühl, dass man so schnell abbaut und das ist jetzt nur meine Überlegung, da kenne ich keine Arbeiten dazu, aber ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass solange man regelmäßig trainiert, ist man es halt gewohnt, seine Muskulatur zu spüren, weil du hast immer irgendwo, also zumindest geht's mir so, ich habe immer irgendwo einen Muskelkater in der Druckmuskulatur. Also wenn ich überlege, was habe ich heute für einen Trainingstag, dann zwicke ich oft so ein bisschen den Hintern zusammen, dann spanne ich die Brust an und dann weiß ich, gestern habe ich Beintag gehabt, vorgestern habe ich offensichtlich Drucktag gehabt wegen der Brust, dann ist heute Zugtag und da muss ich nicht auf den Kalender schauen. Das
nennt man Instinktivprinzip.
und ich glaube, wenn man jetzt lang pausiert und auf einmal spürt man seine Muskulatur nicht mehr, wenn man sie benutzt, das ist meine Vermutung, dass man deswegen dann diese Situation so nicht gewohnt ist und glaubt, man hat noch nie trainiert. Also das wäre meine Vermutung. Aber dieser wirkliche Abbau von Muskulatur, der fängt nicht so schnell an, wie das Gefühl anfängt. Was würdest du sagen, Alex? 2 Wochen war immer so meine Daumen.
Relativ, so gibt es sehr gute Untersuchungen in dem Bereich. Also man sagt, dass, und die ist natürlich bei, diese Untersuchungen sind bei mittelmäßig trainierten Personen haben stattgefunden. das spricht man davon, dass nach 3 Wochen ist es tatsächlich so, dass zu einer strukturellen Atrophie oder zu einem Muskelabbau kommt, der doch signifikant wissenschaftlich ist. Davor nicht. Also es gibt ja Perioden, da sollte man tatsächlich Pause machen zwischen noch anstrengenden Trainingsphasen, wo man dann wirklich 1-2 Wochen wirklich reduziertes Volumen, reduzierte Intensität trainiert. Und da ist es dann so, dass man eigentlich nicht erwarten kann oder auch nicht zu befürchten hat, dass man da irgendwas abbaut in dem Bereich. Ja, also das ist da nur keine Sorge. Wenn man wirklich nichts isst und nichts tut und bei 21 Grad auf der Couch liegt und sagen wir so eine untrainierte, normalgewichtige Person ist, dann nimmt man circa pro Tag 50 Gramm an Muskelmasse ab. Das passiert ja nicht. Man bewegt sich, man isst was, am Essen hat automatisch eine Proteinsynthese, ein Proteinaufbau zur Folge, vor allem wenn ein Reiz da war. Und somit ist es eigentlich innerhalb von 1-2 Wochen kein Problem. Das Problem ist, wenn ich 1-2 Wochen aneinander reihe für die nächsten 5 Monate, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja.
Summiert sich.
So, immer 2 Wochen Pause ist schlecht.
Ja. Und worum geht's in deiner Doktorarbeit?
Da geht's um Kompensationsstrategien, die man zwischen einer leichten und schwerer werdenden Lasten bei zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben etabliert und warum das passiert. Zum Beispiel ein Kniebeugen mit 70% der maximalen Leistungsfähigkeit sieht anders aus, oder das müssen wir erforschen, das ist die Annahme, als einer mit zum Beispiel 95% der maximalen Leistungsfähigkeit.
Und also es sieht anders aus von der Form her, wie ich runtergehe.
Von der Kinematik und von der Kinetik. Das bedeutet, es wird die Kraft anders abgeleitet und es ist tatsächlich so, dass es dreidimensional anders aussieht. Anders aussieht in beiden Phasen. Der Vergleich zwischen den 70% und zum Beispiel den 95%. Und anhand dieser Veränderung, zum Beispiel von Winkelstellungen oder...
Also Entschuldigung, 70% und 95% von der maximal möglichen Belastung.
Richtig, genau. Kann man erkennen oder versuchen wir herauszufinden, ob man erkennen kann, wo eventuell muskuläre Stärken und Schwächen sind. Weil wenn man das herausfinden kann, dann weiß man gleich, der hat eine muskuläre Schwäche für die Übung Kniebeuge im Quadrizeps, also im vierköpfigen Oberschenkelmuskel. Der gehört mehr trainiert im nächsten Trainingszyklus.
Das ist der Muskel auf der Vorderseite.
Das ist der Muskel auf der Vorderseite,
der genau. Der Beuger ist das dann.
Der Strecker. Der Strecker. Der Beuger ist auf der anderen Seite und das sind mehrere Beuger. Richtig, genau. Und wenn man da versuchen, dann auch Computermodelle zu generieren und die versucht man mit dem, was wir vorher geforscht haben, zu validieren, nennt man das, oder ob die akkurat sind. Und wenn man das hat, dann haben wir Computermodelle, die dann beschreiben können, wo eventuell deine Schwächen und Stärken sind und wie die aussehen.
Und das ist aber jetzt auf den Kraftsport gemünzt, genau. Oder das können auch Menschen verwenden, die halt eine Verletzung haben oder die wieder kräftiger werden sollen? Weil man hört ja immer wieder, wenn sagen wir, das Knie schon ein bisschen schwächer ist oder schon, man hat schon Schmerzen oder der Meniskus meldet sich schon ab und zu. Wenn man das dann richtig trainiert und rundherum genug Muskeln hat, dann können die das Gelenk entlasten. Für sowas ist das auch geeignet?
Das kann man sicher im weiteren Sinn auf jeden Fall dafür anwenden, hundertprozentig. Weil wenn man dann erkennt, hey, der schont da ständig eigentlich seine Knie, der macht zwar das Training, aber eigentlich führt er die Bewegung mit dem Gesäßmuskel aus, was für manche okay ist, aber nicht mit dem Kniestrecker, aber der müsste genau den trainieren. Dann kann man das auf jeden Fall erkennen und dann kann man da im Trainingsplan darauf hinweisen und sagen, hey, die Übung ist nichts für dich, weil da kompensierst du und du solltest aber deine verletzte, ehemals verletzte Struktur trainieren. Mach das so oder mach die Übung. Richtig. Genau, das wäre eigentlich das Ziel. Aber es ist ausgelegt ist einmal tatsächlich für Leistungssportler, also die da auch bei der Studie die Teilnehmer sind.
Wie groß ist denn jetzt grob geschätzt oder vielleicht weißt du sogar präzise die Zahl an Menschen in Österreich, die Kraftsport machen?
Also Kraftsport, das ist Krafttraining ist enorm viel. Also wir haben glaube ich in Fitnesscentern eingeschrieben, ist glaube ich jeder Fünfte in Österreich, also ohne dass ich die Zahl genau weiß.
Aber, ja, aber davon leben ja die Fitnesscenter, dass nur jeder Zweite hingeht.
Genau, jeder Zweite von jedem Fünften nur hingeht, das ist richtig. Kraftsport, der ist in den letzten Jahren, also im Kraft-3-Kampf haben wir aktive Athleten, ich glaube knappe 800 im Kraft-3-Kampf und ähnliche Zahl im Gewichtheben, da kommt natürlich dann ein Crossfit zum Beispiel noch dazu, was zum Teil ein Kraftsport ist. Das sind nämlich extrem viele Athleten, die das ausführen, Athletinnen.
Was ist Crossfit?
Das ist ein Sport, eine sehr, sehr junge Sportart, in den letzten 20 Jahren entstanden eigentlich, wo man versucht, dass man nicht nur Kraftleistungen erbringt, sondern auch Ausdauer, Schnelligkeitsleistungen, gymnastische Bewegungen und so weiter. Und man versucht, jegliches mögliches Körpersystem eigentlich zu trainieren. Also gesundheitstechnisch sehr, sehr sinnvoll in meinen Augen, wenn man es richtig ausführt.
Also es ist quasi Triathlon, aber statt Schwimmen Gewicht heben.
Absolut, so kann man es sagen. Triathlon nur halt in dem Fall, ich weiß jetzt leider den lateinischen Ausdruck für 30 nicht, aber das sind sicher mehr Disziplinen als nur 3.
Ja. Und was da noch gar nicht mitgerechnet ist, ist Bodybuilding, was ja bei Definition kein Kraftsport ist, oder?
Aber die sich den Kraftsportmethoden bedienen, um das zu machen, das ist richtig. Also du hast auf der Bühne natürlich keine Kraftleistung zu erbringen im Bodybuilding. Es geht darum, um maximale Ausprägung der Muskelmasse auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine möglichst geringe Fettmasse, damit man auf der Bühne dann subjektiv, also es gibt natürlich Bewertungskriterien, aber dass eine Jury erkennt, wer tatsächlich der fettfreierste und muskulöseste Mensch da oben auf der Bühne ist. Ja, die stehen ja dann meistens natürlich fast nackt dort, ja, haben natürlich einen Teint, der das Ganze unterstreicht, wenn du da oben stehst, wie ein Milchflaschen, dann wird man halt nicht unbedingt die Muskelteilung sehen.
Echt, also ein ungebräunter Bodybuilder hat schlechtere Chancen?
Absolut richtig. Also du musst dich bräunen und wenn du das nicht willst, dann musst du dich mit Farbe, und das macht eh jeder, mit Farbe bestreichen. Also
wie ein Peking-Ente, was wir vorher einpinseln.
Du wirst genau so nämlich, ja, also du wirst eingepinselt aus Peking-Ente, ja, das gibt es schon so Spray-Tines, das stehst dann in einem Zelt drinnen, du sprengst dann an. Also tatsächlich, Martin, du wirst lachen, aber da stehen ja die Leute mit einem, zum Beispiel die Männer stehen mit einem Socken bekleidet, mit einem, also du kannst dir vorstellen, der ist nicht um Fuß, und werden dann mit Spray-Tanning gebräunt, das einer breiten Öffentlichkeit aus einer Sportart näher zu bringen, der man auch zugeneigt ist natürlich sehr kompliziert. Mhm. Ja. Aber man dürfte dann durch die Bodybuilding-Diät und durch dieses ständige Indoktrinieren, dass das cool ist, trotzdem das tatsächlich cool finden.
Also ich glaube, der Prozess des Ansprühens ist nicht der die Leute so anzieht. Die Tatsache, dass man nachher die Socke im Prinzip gegen einen Stringtanker tauscht, wahrscheinlich auch das nicht.
Man hat dann tatsächlich ein kleines Höschen an, das aber tatsächlich dann auf dich zugeschnitten ist. Also ich weiß, werden dann unterschiedliche anthropometrische Messungen vorgenommen von unterschiedlichen Körperbereichen, die sich aber zwischen Bauchnabel und oberes Drittel Oberschenkel befinden. Und dann wird die Hose angepasst und natürlich auch laut Glitzer oder Nicht-Glitzer deinen jeweiligen Vorstellungen von Farben.
Gibt es einen Abzug, wenn ein Ei raushupft aus dem Tanga?
Bitte. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels, weil gerade im ungetesteten Bodybuilding, wo viel Steroide konsumiert werden, ist ja die Chance, dass das Ei raushupft, dann auch eher klein, weil halt die Testikel auch eher klein sind.
Wegen einem Rosinensyndrom.
Können wir da was dazu sagen, das Rosinensyndrom?
Ja, das hört zum Ersten. Um das einzuordnen. Also wir sind vom Kraftsport gekommen und der steht bei euch hoch im Ansehen. Von der Veränderung der Tonlage, über Bodybuilding gesprochen wird, nehme ich an, Bodybuilding ist bei euch hierarchisch darunter eingeordnet.
Das glaube ich nicht, das würde ich ja gar nicht so sagen. Ich persönlich, Entschuldigung Martin, dass ich die Stimme nehme jetzt kurz einmal. Ich persönlich habe tatsächlich meine Vorbehalte gegenüber Bodybuilding, ob jetzt getestet oder ungetestet, ob jetzt mit tatsächlich, wie der Martin gesagt hat, mit chemischer Unterstützung oder ohne chemische Unterstützung. Die Vorbehalte sind auf unterschiedlichen Ebenen, aber dass ich jetzt sage, dass das automatisch kategorisch darunter ist, das würde ich nicht
wissen. Aber es ist für euch ein Sport.
Ja, absolut. Also ich habe auch kein Problem mit Bodybuilding. Ich finde, es ist ein interessanter Sport und ich mache jetzt kein Bodybuilding in dem Sinn, ja. Aber ich orientiere mich an den Trainingsplänen von Bodybuildern, weil ich die auch als am angenehmsten empfinde und am vielseitigsten. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn ich da Leute mit einer Socke sehe, die sie braun ansprühen lassen und dann mit einem ganz, ganz engen rosa Höschen da rausgehen und ihre Show machen. Also ich habe größten Respekt vor der Disziplin, die dafür notwendig ist, unter Arbeit, unter Leistung. Aber man kann ja trotzdem nicht jetzt so tun, als wäre das nicht unfassbar lustig zugleich, wenn man das sieht. Aber das heißt nicht, dass ich den Sport nicht toll finde. Also ich schaue mir sowas auch hier und da gern mal an.
Haben die eigentlich eine Maske auf, während sie eingesprüht werden? Weil die Aerosole sind ja gar nicht so gesund.
Eigentlich nicht, weil sie werden im Gesicht ja eingesprüht. Sonst gehst du ja raus und hast beim Hals, nach unten hast du 27 Stufen dunklere Haut und nach oben hin.
Du hast nicht so über die Augen und so, dann schaust du aus wie Donald Trump, fast auf die Bühne gehst.
Und die Haare werden orange eingesprüht, genau. Aber nein, das Gesicht wird meistens mitgenommen. Es gibt ja Leute, die das rollen mit einem Roller, also wie ein Farbroller.
Also da kann man so wie früher, wenn man nicht tapeziert hat, ein Muster drauf
machen. Du kannst analog machen, mehr oder weniger, ja genau. Und kann natürlich dementsprechend und für jede Person gibt es einen unterschiedlichen Ton, der interessant oder besser ist. Also kann man dann glänzend machen oder weniger glänzend. Problem ist, wenn man schwitzt, weil dann ringt das so over und das schaut dann halt aus wie irgendwann einmal ein Bild wie vom Picasso, also die vierte Dimension.
Wie der Rudy Giuliani beim Interview damals, wie ihm die Haarpomade rausgehauen ist.
Nämlich genau so, ja. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt, das ist problematisch, weil du dadurch siehst du unterschiedliche Strukturen auf der Bühne halt nicht mehr so stark und es gibt halt dann Abzüge in der Bewertung.
Wenn man sich nicht so damit beschäftigt, macht man vielleicht die Unterscheidung nicht so. Und du hast ja gesagt, das Trainingsprogramm von Bodybuilding ist abwechslungsreich und interessant. Das heißt, der Unterschied zu dem, was ihr macht, für einen Laien wie mich, zum Bodybuilding ist, dass ihr Also du hast die Wettkämpfe noch, aber das sind nicht solche, das sind ja ästhetische Kriterien, die da zählen. Da geht man nicht auf die Bühne und zeigt, was man für Kraft hat, sondern man zeigt, was man für Muskeln hat. Das ist ja ein Unterschied zu dem, was du machst. Und ich glaube, du nimmst ja an überhaupt keinen Wettkämpfen diesbezüglich teil, sondern du machst das einfach.
Nein, ich gehe einfach gerne in die Kraftkammer und mache dort meine Übungen und spiele mich gerne mit neuen Übungen herum. Und das macht mir große Freude, einfach weil ich merke, dass ich ein viel angenehmerer Mensch bin für alle, wenn ich regelmäßig zum Trainieren komme. Das heißt, das ist bei mir auch ein Akt der Nächstenliebe. Aber Bodybuilding ist eigentlich der einzige, wo du die ästhetischen Kriterien hast. Alles andere, Powerlifting, Kraft-3-Kampf.
Da kannst du so schier
sein, wie du willst.
Ja, also, so schier, das ist ja immer im Auge des Betrachters.
Genau.
Aber das ist ja Bodybuilding auch. Weil beim Bodybuilding gibt es sicher viele Menschen, die sagen, schön ist das nicht, was es dort zu sehen gibt.
Nein. Also man muss schon sagen, also im Endeffekt, es ist was anderes als der typische Kraftsport. Du hast recht, du hast auf der Bühne tatsächlich keine quantifizierbare Leistung zu erbringen, aber eine laut Kriterienkatalog natürlich ästhetische Leistung. Und das einzuordnen in den Bereich auf Schönheitswettbewerb ist meiner Meinung nach zumindest in genau dieser Situation zulässig. Mhm. Ja, dass du dafür natürlich jetzt sehr viel Training benötigst, sehr viel Wissen über Ernährung und wie man das genau staffelt, ist eine andere Geschichte.
Und was ich so interessant finde an diesem Sport des Bodybuildings ist, dass es ja, glaube ich, einer der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Sportart ist, bei der man einfach sagt, es ist eh schon alles wurscht. Wir unterteilen das jetzt relativ klar in die Kategorien, wo man keine Steroide nimmt und die, wo man Steroide nimmt, oder? Also mir ist, kann man das so grob sagen, das oder ist es mehr so im Spektrum?
Es gibt leider im Kraftsport tatsächlich auch so. Also im Kraft-3-Kampf, in dem ich tätig bin, ist der weltgrößte Verband, die IPF, nennt man die, ist tatsächlich, unterliegt dem sogenannten World Anti-Doping Agency, also WADA-Code, wo du gewisse Substanzen, verboten sind im Training und im Wettkampf. Und
die WADA schaut dann, war da was drin im
war da was drinnen im Körper oder nicht, durch Dopingkontrollen im Training oder im Wettkampf. Es gibt aber auch Verbände im Kraft-3-Kampf, die werden nicht kontrolliert. Es kann tatsächlich der Verband selbst entscheiden, hey, will ich kontrolliert werden oder nicht.
Ja. Und dort die heben dann noch mehr und drücken mehr.
Das Orge ist, dass unser Verband derartig groß ist, dass da so viele mehr Leute mitmachen, dass eigentlich die Rekorde oft tatsächlich im reglementierten Bereich schon oft höher sind als im unreglementierten Bereich. Und du hast recht, tendenziell heben die mehr, drücken die vor allem mehr und beugen die ja mehr. Und nur weil mein Verband reglementiert ist, bedeutet das nicht, dass nicht tatsächlich der eine oder andere oder die eine und die andere etwas nimmt.
Da hast du vorher kurz was dazu gesagt, dass da so Untersuchungen gibt, wo man gesagt hat, gut, damals haben wir nachgeschaut, aber heute sind wir ein bisschen besser und schauen noch einmal genauer hin. Wie sicher kann man denn sein, wenn jemand Doping getestet wurde, dass der dann auch wirklich nichts genommen hat?
Doping, dass wir das mal definieren, ist ja nur, da gibt es einen Grenzwert und den darfst du beim Wettkampf oder im Training nicht überschreiten. Doping heißt nicht, dass du keine Substanzen nehmen darfst, sondern nur, du darfst nicht erwischt werden mit einem erhöhten Grenzwert.
Doping, richtig, eigentlich im Endeffekt, genau wie du gesagt hast, Martin, ist es auch. Manche sagen auch, ich dope so lange nicht, solange nicht erwischt wird. Mhm. Also solange ich bei Doping-Tests negativ bin, dope nicht, obwohl die Leute vielleicht dann tatsächlich Strategien entwickelt haben, dass sie dopen. Es gibt Performance-Enhancing-Drugs. Unter diese Performance-Enhancing-Drugs fallen zum Beispiel anabole androgene Steroide. Das typische Steroid, den man immer kennt.
Ja. Also typischerweise Testosteron
zum Beispiel. Also Derivate davon, richtig, genau.
Die kürzen wir PED ab oder PED?
PED, ja, PED und dann die Steroide, meistens AAS oder S. Und diese PEDs, die gibt's einfach. Die sind einfach existent.
Und die sorgen dafür, dass du besser performst, also dass es dir besser geht oder dass du mehr trainieren kannst.
Im Endeffekt, PEDs, die erhöhen deine Performance über eine momentan natürliche Grenze hinausgehend. Mhm. So könnte man das definieren.
Weil nämlich Andreas Berger, der österreichische Sprinter, der ja dann beim Doping erwischt worden ist und seine Karriere hat stark darunter gelitten, der hat dann Sport am Montag hat das damals noch geheißen, Interview gesagt, dass das eine Misskonzeption ist, ein Missverständnis, wenn man dopt, dann tut man sich nicht leichter, sondern dann sind die Schmerzen ein bisschen früher weg oder man kann ein bisschen länger trainieren.
Das mag sein, aber diese Aussage, dass man dadurch härter trainieren kann, beziehungsweise diese Aussage, dass man eigentlich nur dopt, damit man die härtere, ich sag's jetzt, wie sie sau ist, ist einfach ist Dreck. Weil das würde jeden, der nichts nimmt, automatisch in die Kategorie stoßen, nicht hart genug zu trainieren oder sonstiges. Nein, ich gehe weder davon aus, dass die, die was nehmen, härter härter trainieren oder die, die nichts nehmen, härter trainieren. Aber es gibt eindeutige Studien, die beweisen, dass man bereits bei einer relativ geringen Dosis, auch wenn man nicht trainiert, in einem Zeitraum von, ich glaube, 20 Wochen mehr Muskel- und Kraftzuwachs hat als die gleiche Gruppe, die trainiert und nicht mit anabolen androgenen Steroiden substituiert wird. Das heißt, wenn du was nimmst und nicht trainierst, hast du mehr Muskelzuwachs, als wenn du nichts nimmst und trainierst.
Aber ich würde annehmen, nur zu einem gewissen Punkt. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt als untrainierte Person starte und ich gehe ins Fitnessstudio und eine untrainierte Person startet und nimmt Steroide und geht nicht ins Fitnessstudio, dann wird die schneller mal Muskulatur aufbauen. Ja. Aber nicht im Vergleich zu einer Person, die jetzt seit 5 Jahren trainiert, natural. Und, also natural heißt ohne Doping. Aber vielleicht noch das, was kurz angesprochen worden, was ich aber schon glaube, das stimmt. Und Alex, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Nicht, dass die härter trainieren würden, wenn sie Testosteron zum Beispiel zuführen, aber dass doch die Regenerationszeit sinkt und die Leute deshalb von einem Training bis zum nächsten weniger lang pausieren müssen. Ist das nur aktuell?
Das mag sein, aber die Regenerationszeit bei trainierten Personen auf struktureller Ebene ist meistens irgendwo im Bereich von, also wirklich hochtrainierten Athleten, bei 48 Stunden. Also ich kenne auch keinen, der etwas nimmt und jeden Tag das gleiche mehr oder weniger trainiert. Also der Unterschied in der Regenerationszeit ist nicht so groß, als dass man das einschätzen könnte.
Und das heißt insofern, weil du sagst, jeden Tag das gleiche trainiert, das heißt, selbst wenn ich jetzt meine Brustmuskulatur trainiere und die braucht dann 48 Stunden, um zu regenerieren, ist das wurscht, weil am nächsten Tag trainiere ich eben meine Zugmuskulatur, richtig, am übernächsten Tag meine Beinmuskulatur und dann ist eh schon wieder trainiert.
Das wäre zum Beispiel ein Zugang, genau. Und man muss ja dazu sagen, dass du, wenn du etwas nimmst, dann hast du länger einen Effekt des letzten Trainings. Der dauert einfach länger an. Du hast eine längere sogenannte Proteinsynthese, das ist nichts anderes, als dass sie Muskelmasse aufbaut, Struktur aufbaut und du musst sogar nicht so oft trainieren. Mhm. Also es geht sogar ins Gegenteil. Mhm. Das muss ich schon ehrlicherweise sagen, ohne den Andreas Berger jetzt persönlich zu kennen, die würde man nicht angreifen und gar nichts, aber das ist ein bisschen schön reden.
Das klingt für mich auch so.
Solche wie mich klingt es verlockend. Ich habe immer ein bisschen zu viel zu tun und verkleide mich auf der Bühne gern. Wenn ich jetzt, wir haben im Herbst, im Oktober Premiere mit unserer neuen Show, 15 Jahre Science Busters, Planet B, und wenn ich bis dahin ein bisschen anders ausschauen möchte, aber nicht so viel Zeit habe, zum Beispiel, ich gehe lieber schwimmen, also da hat man dann weniger Schmerzen nachher, da muss man die Muskeln nicht so spüren, sondern wenn ich ein bisschen mehr wie der Martin ausschauen möchte auf der Bühne, dann würde ich sagen, ich kann ganz normal weiterarbeiten, nimm halt ein bisschen was und schau dann anders aus.
Also ich muss ehrlich sagen, Martin, es muss nicht jeder ausschauen wie der Martin. Also ich bin sehr froh, dass Menschen einfach unterschiedliche Physiognomien haben und jeder ist einzigartig und cool und toll. Also da bin ich wirklich massiv überzeugt. Und wenn du sagst, okay, du wirst jetzt tatsächlich
einfach nur körperlich in irgendeiner Weise... Was lustiger wäre, wenn ich auf einmal völlig anders ausschaue. Also ich bin immer der wo man immer den Hüftspeck gut sieht. Ich glaube, wie nennt man das? Love Handles nennt man es, glaube ich.
Das ist ein wunderschöner Ausdruck eigentlich, ja.
Ja, das ist ein Euphemismus. In Wirklichkeit ist Hüftspeck.
Das macht man.
Aber es wäre halt ein Show-Effekt. Und wenn der Show-Effekt leicht herzustellen ist, ist es natürlich verlockend, aber wahrscheinlich, wie ihr schon mit diesem Rosinen-Effekt angedeutet habt, ist es nicht allzu gesund.
Also ich würde dazu raten, dass du, das ist überhaupt kein Problem, und du wirst gar nicht glauben, wie schnell du was schaffst mit extrem wenig zeitlichem Aufwand, aber wenn du wirklich die Hardcore-Linie einschlagen willst, dann kannst du wahrscheinlich mit anabolen Steroiden schneller in den Bereich drücken oder spritzen in dem Fall, ich weiß nicht, das Wort ist, in den du kommen willst. Auf lange Sicht würde ich ja die enge Hose dann vermeiden.
Sonst fällt der Rosineneffekt zu sehr auf.
Genau, weil das kann tatsächlich eine Nebenwirkung sein.
Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgelöst haben, aber der Rosineneffekt bedeutet
Hodenatrophie.
Die Hoden
Verkleinerung der Hoden ist ja völlig logisch, weil das muss nicht immer vorkommen. Bitte nicht falsch verstehen, die Inzidenz ist nicht 100%. Aber natürlich, die körpereigenen Hormondrüsen müssen denken, sie, ich gehe auf Urlaub, wenn nicht von außen das zugeführt wird, weil da kann ich mich entspannen. Und wenn ich dann natürlich von außen nicht mehr zuführe, dann ist das Problem, dass die natürlich wieder starten müssten und das tun sie oft nicht adäquat. Es ist reversibel, aber das könnte sein, dass manche ein bisschen nachhelfen müssen mit Glomifen oder so irgendwie mit Aber das ist natürlich auch ein negativer Effekt, den es zu vermeiden gilt. Ich meine, es klingt jetzt so cool, okay, ich bin dann vielleicht die Unfruchtbarkeitswahrscheinlichkeit steigt da und ist mir wurscht. Das ist dann so lange egal, bis es eben nicht mehr egal ist. Ja, das ist, und dann habe ich natürlich das Problem, das habe ich jetzt, weil ich das gemacht habe über längere Zeit, und dann habe ich natürlich ein Problem.
Vielleicht, dass wir das kurz nur klären, wenn wir in dem Kontext jetzt von Doping sprechen oder Performance Enhancing Drugs, dann meinen wir eigentlich immer in dem Fall jetzt Testosteron und seine Abkömmlinge, seine Derivate, oder? Weil Doping ist ja viel, also alles, was die Leistung steigert, ich weiß nicht, die Sprinter meines Wissens, die nehmen gern, die haben oft ein Rezept für Modafinil, das ist ein Medikament, das eigentlich gegen Narkolepsie, aber das irgendwie in diesem Sport scheinbar hilft. Ich glaube, bis vor wenigen Jahren war ja zum Beispiel Koffein auf der Dopingliste.
Bis einer Dosierung von 800 Milligramm war es in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob es in den 2000er waren, tatsächlich auf der Dopingliste. Also wenn du mehr als diese Menge zu dir genommen hast, dann kann es sein, dass du einen positiven Doping-Test
hast. Das heißt, ein paar Espresso wäre schon Doping gewesen. Das heißt,
ja, da muss schon ziemlich anfahren. Also mit 10, 15 Espresso, dass das so ausgeht.
Aber die Definition von Doping ist eigentlich immer bezogen auf den Wettkampf, was da jetzt aktuell auf der Dopingliste steht.
Oder im Training. Genau, Dopingliste, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur herausgegeben wird, ist tatsächlich jenes Tool, da gibt es ja dann Apps, wo man eingeben kann, wenn man das Medikament nimmt, ist ja nicht auf der Dopingliste. Ja. Da muss man schauen, weil du wirst wirklich kontrolliert. Also ich als Wettkampfsportler muss genau angeben, wo bin ich wann, damit ich für eine Kontrolle zugänglich bin. Also du wirst wirklich überwacht, zu 100%. Und da muss da steht um 6 Uhr vor der Tür, weil du es angegeben hast, und jetzt musst du aufs Klo gehen, jetzt geh. Wenn du eine halbe Stunde vorher warst, dann dauert die ganze Geschichte ein bisschen, ja, und da kommen, sind sehr nette Personen, muss ich sagen, also ich habe immer mit netten Personen zu tun gehabt, ja, die dann gesagt haben, mach mal, kein Problem, bleiben wir cool, ich bin der Karl, und jetzt machen wir das gemeinsam irgendwie, ja, und
aber der geht dann nicht mit aufs Haus,
sondern steht dann, echt, der steht daneben, der steht daneben, der schaut zu. Und das ist natürlich für jemanden, der das nicht unbedingt sehr gern hat, wie ich,
ja, also, ich habe jetzt auch kein Problem, aber ich lade jetzt auch nie jemanden ein, dass er im Klo neben mir steht und ein bisschen zuschaut.
Nein, die Einlage. Das passt auf OnlyFans dann in dem Fall vielleicht. Ja.
Schaut auch gleich, ob aber, die Rosinen sichtbar sind.
Oder aber nicht. Genau, der schaut dann zu, und weil man kann ja das durch unterschiedliche andere Methoden faken. Du kannst ja ein Fremdurin in dieses kleine Flascherl einfüllen.
Wobei ich habe mal gehört, und ich weiß aber nicht, ob das routinemäßig gemacht wird, aber dass, wenn man so eine Probe analysiert, man meistens so einen kleinen DNA-Abgleich auch mitmacht. Aber ich weiß nicht, ob das Sonderfall war, wo man glaubt hat, der hat wahrscheinlich da immer seinen Urinbeutel vom Buddy dabei.
Das ist bei mir nicht passiert.
Also ist bei
nicht passiert. Nein, das habe ich nicht gehabt. Ja, also das kann natürlich, es kann ein Bluttest abgenommen werden, nicht nur Urintests. Ja. Ich meine, durch Blut wirst du dein DNA extrahieren können.
Ja, Leukozyten.
Ja, genau. Bei mir war es immer nur Urintests. Und die haben immer lang gedauert, obwohl ich aufs Klo müssen habe, weil immer einer komisch zugeschaut hat. Ja.
Naja, das war ein bisschen schräg. Für viele Menschen ist das unangenehm, genau. Und das kann dann wirklich lang dauern, und dann ist es eine seltsame Situation. Freundet man sich da an, weil irgendwann einmal, man kennt sie ja nicht, geht da der Gesprächsstoff aus.
Ich möchte dann aber auch sagen, dass ich einen sehr coolen Dopingkontrolleur gehabt habe, zu dem ich gesagt habe, es könnte auch dauern. Der hat gesagt, kein Problem, ich bin der Karl. Und gibt mir die Hand, und dann hat sich das Ganze schon ein bisschen in die Coolness hinein manövriert. Und
fängt dann an zum Pfeifen oder dreht die Wasserleitung auf.
Was du willst. Also er fragt dich, was besser ist, ja, und dann dreht er die Wasserleitung auf und was drin. Ja, und dann,
aber die Hand hat er da schon vorher gegeben und nicht währenddessen.
Nein, der hat er schon vorher gegeben, und ja. Aber ich muss sagen, ich bin zweimal wegen eines positiven Dopingtests einer anderen Person tatsächlich im Ranking nach oben gerückt. Einmal in einem österreichischen Teambewerb und einmal international tatsächlich, da bin ich Dritter geworden, war am Podest in Kreuzheben, und der Erste war getobt. Und dann bin ich nachträglich Zweiter geworden.
Super, aber wie häufig ist es denn, würdest du jetzt annehmen?
Im Kraftsport, also tatsächlich im Kraft-Dreikampf in Österreich, da hat es vor einigen Jahren einen großen Skandal gegeben, aber seitdem ist massivst gering bis nicht vorhanden, zumindest was detektiert wird. Man muss ja sagen, dass die Dopingkontrolldichte natürlich auch relativ gering ist. So ein Dopingtest kostet, ich müsste jetzt liegen, aber zwischen 400 und 800 Euro, je nachdem, was abgenommen wird. Das ist natürlich eine Krisenkostenfrage. Und wenn ein Verband ein Budget hat von 90.000 Euro, dann, und der muss natürlich alles damit zahlen, na, dann ist ein Dopingtest natürlich extrem kostenaufwendig, und das ist ein Problem. Und
wer muss denn diesen Dopingtest bezahlen? Weil zum Beispiel in der Landwirtschaft ist es so, wenn du von einem Bioverband die prüfen lässt, ob du die Kriterien einhältst, um als Biobauer, Biobauerin zu gelten, musst du das größtenteils selber bezahlen, musst du den Dopingtest auch selber mitbezahlen?
Nur, wenn er positiv ist. Sonst zahlt der Verband. Und beziehungsweise die NADA hat auch ein Budget, und die entsendet dann eventuell auch zu Risikosportarten, soweit ich das weiß. Zumindest was vor einigen Jahren.
Die NADA,
ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Okay. Aber dann, wenn du positiv bist, dann zahlst wie ein Luster. Also dann.
Aber was heißt wie ein Luster? Dann zahlst du nicht ein Doping, sondern musst du eine Strafe zahlen.
Ja, Strafe, 4 Jahre gesperrt, oder ich weiß nicht, ob es schon 4 Jahre ist, aber du bist im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro, dass du eine Strafe zahlst.
Und das ist, aber ist das zivilrechtlich haltbar, dass ein privater Sportverein dir Echt?
Das kriegt der nicht der Verein. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer das Geld dann bekommt.
Aber du musst ja angeklagt sagen, werden, um verurteilt zu werden.
Das ist tatsächlich, das wird noch ein, ich glaube, du wirst tatsächlich angeklagt. Mhm. Du bist, ich weiß nicht, auf welche Gesetzgebung, vielleicht liegt das falsch und unsere Zuhörer werden mich berichtigen, aber du wirst noch ein Arzneimittelgesetz und nachdem, dass du das genommen hast und eventuell von jemand anderem bekommen hast, wirst du angeklagt.
Und Alex, ich habe gehört, dass es zumindest Leute gibt, die Überlegungen anstellen, die Sperre vielleicht ein bisschen zu verlängern, sogar nicht zuletzt deshalb, weil es halt offenbar Arbeiten gibt, die nahelegen, dass wenn ich jetzt Testosteronpräparate nehme und dadurch Muskulatur aufbaue, dass mir das auch dann nach dem Absetzen einen gewissen Vorteil verschafft, wahrscheinlich eh durchs Muskelgedächtnis oder anderes.
Das passt perfekt, wie der Martin zuerst gesprochen hat, über das Muskelgedächtnis und du jetzt, das passt super da rein. Im Endeffekt geht es um Folgendes. Man muss sich eine Muskelzelle vorstellen, die hat mehrere Zellkerne, nicht nur einen, mehrere. Und jeder Zellkern ist so wie ein Warlord, der überwacht ein gewisses Gebiet. Mehr als das kann er nicht überwachen. Und alles, was nicht überwacht.
Sagen wir Bezirkshauptmann, das geht ein bisschen demokratischer.
Wir sind nicht in zu viel Undemokratie, das ist richtig, du hast recht. Wie ein Bezirkshauptmann, ja. Und das Gebiet, das er überwacht, das kann sich nicht über seine Überwachungsgrenzen vergrößern. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, weitere Zellkerne in diese Muskelzelle zu schleusen, damit sie auch größer werden kann. Ja, also ob einen gewissen Grad. Und diese Zellkerne können durch sogenannte Satellitenzellen, die liegen außerhalb der Muskelzelle, tatsächlich in die Muskelzelle hinein transferiert werden. Und die Muskelzellkernkonzentration und die Satellitenzellkonzentration nimmt tatsächlich, wenn man über längeren Zeitraum anabole Steroide zu sich nimmt, zu. Mhm. Und somit hast du für die Zukunft vermehrt, das bleibt dann auch so, vermehrtes Potenzial, Muskeln aufzubauen. Das heißt, wenn du einmal was genommen hast, dann hast du für immer Vorteile, weil dein Muskelaufbaupotenzial größer ist. Und Muskelmasse ist einer der wenigen Faktoren, die wir beeinflussen können, um unsere Maximalkraft zu steigern. Und somit ist die Herangehensweise, überhaupt viel länger die Sperre aufrechtzuerhalten, eine, die sehr gut ist, das Problem nicht zu 100% löst, aber tatsächlich gut ist. Ja.
Mhm. Und du hast vorher irgendwas gesagt, dass Doping-Tests sind halt was, das führt man jetzt akut durch und schaut, ist der gedopt, aber man hebt die Proben auf, damit man sie später nochmal analysieren kann, wenn man vielleicht ein bisschen besser darin geworden ist, das zu tun.
Genau, das IOC, also in dem Fall das Internationale Olympische Komitee, das behält sich das Recht vor, Proben, die bereits abgegeben wurden, im früheren Jahren, nochmal zu kontrollieren und das aufzuheben. Und in Retrospektive dann tatsächlich, wenn ein Dopingvergehen erst später durch moderne Verfahren erkannt wird, tatsächlich Medaillen abzuerkennen oder Leute zu sperren. Das ist tatsächlich sehr, sehr oft passiert und in den Jahren 2004, 2008 und 2012 sind enorm viele retrospektive Dopingsünder aufgedeckt worden, vor allem in den Sportarten Gewichtheben und Track and Field, also Leichtathletik. Und ich glaube, dass bei allen Proben, 90% der Proben sind tatsächlich mit exogen zugeführten anabolen androgenen Steroiden versetzt gewesen, die man zum damaligen Zeitpunkt nicht detektieren konnte. Mhm. Das schockiert mich extremst.
90%?
Ich war und bin auch noch immer jemand, der daran glaubt, dass wirklich hochkarätige sportliche Leistung massivst genetisch prädisponiert ist, aber auch ohne zusätzliche Substanzen erreichbar ist. Und das ist natürlich was Hardcore, ist eine Hardcore-Information.
Also das waren jetzt ganz viele Wörter, die nicht nur mir wahrscheinlich nicht so viel sagen. Was haben Sie die Leute dazu geführt?
Vor allem in exogen? Exogen hast du von außen zugeführt, also nicht körpereigene, nicht körpernatürliche, also können natürliche Substanzen sein, aber nicht die, von die ich produziert habe.
Aber die sind dann auf Molekülstruktur gleich und werden vielleicht in einer Zellkultur gezüchtet und dann extrahiert.
Und im Labor, das geht relativ einfach und da braucht man gar nicht so viele Schritte, um einen Abkömmling von Testosteron zu erzeugen, der dann tatsächlich im Körper aktiv wird und die positiven, Testosteron-positiven für meinen Athleten, positiven und Anführungszeichen Auswirkungen dann vonstatten kommen lässt.
Gehen wir mal ganz kurz, Testosteron ist oft gefallen, das ist ja eigentlich so ein halber Witz in Wirklichkeit, wenn jemand zu stark auf den Tisch schaut und zu männlich daherkommt, sagt man, der ist ein Testosteron-Bomber, aber Testosteron ist ja körpereigene Substanz, ich glaube ein Hormon, das ja Funktion hat. Was macht denn Testosteron normalerweise, nämlich nicht nur im Männer-, sondern auch im Frauenkörper oder im Menschenkörper an sich?
Es ist auf jeden Fall ein sogenanntes Steroid, ein Sexualhormon, welches auf der einen Seite für Muskelwachstum verantwortlich ist, bis zu einem gewissen Grad, aber auch zum Beispiel für die Fruchtbarkeit des Mannes, für die Frau weiß es nicht ganz genau, ob das notwendig ist für die Fertilität, aber dieser gewisse sekundäre Geschlechtsmerkmale hervorruft, wie zum Beispiel Haarwuchs im Gesicht, wie zum Beispiel Haarwuchs am Körper, etwas weniger Haarwuchs am Kopf, ja, aber das ist das unter Anführungszeichen männliche Sexualhormone, aber Martin, ist ganz wichtig, das haben tatsächlich auch Frauen und jeder Mensch im Körper, genauso wie ich jetzt da sitze und Östrogen im Körper habe.
Aber ich glaube, wir haben halt circa die zehnfache Menge so im Schnitt jetzt genau. Im Vergleich zu Frauen.
Ja. Mhm. Und welche Menge wird man dann zusätzlich zuführen, damit das im Kraftsport einen Sinn hat?
Also da gibt es unterschiedliche Studien, aber die Sache ist folgende. Jede Studie, zum Beispiel meines da auf der Uni, musst du eine Ethikkommission und du kannst jetzt eine Ethikkommission schwer verklicken. Wir setzen die Person jetzt auf 1 Gramm Testosteron pro Woche für die nächsten 20 Jahre und schauen, was passiert. Mhm. Weil die Annahme da ist, dass es unheimlich schädlich ist. Es hat solche Studien gegeben, am Anfang der 2000er Jahre, Ende der 1990er Jahre, mit ungefähr maximale Größe an Dosis war 600 Milligramm und das pro Woche, ja, über das 20 ist viel Wochen. Mehr. Das ist, wenn man jetzt anekdotisch von Personen hört, die jetzt im Kraftsport tätig sind, wenig.
Kann man vielleicht einschätzen, 600 Milligramm pro Woche. Wird das dann so meinen, wenn ich das jetzt nehmen würde, wird das meinen Testosterongehalt verdoppeln oder verdreifachen?
Das kann man hundertprozentig einschätzen, ich kann das nicht sagen.
Aber es ist nicht so, als hätte man dann 10% mehr Testosteron in Umlauf, sondern es ist wahrscheinlich schon eine massive Steigerung.
Es ist eine massive Steigerung, ja. Ich kann das leider nicht sagen, das reagiert wahrscheinlich jeder Körper anders drauf. Und es kommt nicht nur auf die Konzentration von Testosteron an, es kommt auf die Konzentration von sogenannten frei verfügbaren Testosteron an und wie mein Körper mit seinen Rezeptoren, die das detektieren, mehr oder weniger darauf reagiert. Und je besser der darauf reagiert, desto weniger wirkt bereits. Man nimmt an, dass die Testosteronrezeptoren, die Androgenrezeptoren bei Frauen natürlich affiner sind gegenüber Testosteron, viel feinfühliger. Und da wirkt schon eine gewisse geringere Menge massiv Kraft und Muskelmasse aufbauen. Bei Männern ist das wahrscheinlich etwas weniger der Fall. Und somit
sollten mehr Östrogen nehmen, die Männer.
Sollten mehr Östrogen nehmen, ja genau.
Aber es ist ja, glaube ich, eh so, dass wenn man Testosteron nimmt, längere Zeit, und dann würde man es schlagartig absetzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Gedächtnis, aber es ist ja, glaube ich, das Östrogen ein Abbauprodukt des Testosterons.
Das Testosteron aromatisiert und bildet Östrogen
dann mehr. Und das führt aber dann dazu, dass das Verhältnis von Östrogen und Testosteron sich zugunsten des Östrogens verschiebt.
Das weiß ich nicht, aber ein Hormongleichgewicht ist während einer sogenannten, ich sag's jetzt im Slang, Stoffkur und auch danach massivst gestört. Ja? Also es klingt ja so gut, Stoffkur, das klingt ja so irgendwie, wie man es in ein Geschäft einigst und da jeden Tag ein neues Tuch kaufst. Ja? Das geht da gut dabei, örtlich verordnet. Aber im Endeffekt in den Hormonhaushalt eines Menschen einzugreifen, ist sogar für massiv geschultes Personal eine megamäßige Herausforderung, dass das keine gesundlichen Schäden hat. Und das natürlich mehr oder weniger over the counter zu machen, also mehr oder weniger, ich hab da jetzt was und das hau ich mal rein, ist sehr fragwürdig und sehr gefährlich.
Weil ich weiß nur, von manchen Leuten, die Steroide nehmen, wenn die es dann absetzen, dass die Östrogenblocker nehmen müssen, damit ihnen keine Brüste wachsen.
Das kann auch sogar während der Testosteronkur passieren.
Einfach weil das Östrogen
weil das aromatisiert. Dann hast du sogenannte, und das ist ja ein wunderbarer Ausdruck, Bittstitz. das sind halt eine leichte Gynäkomastie, also ein leichtes Wachsen der Brustdrüsen. Das hat man aber momentan, also man muss schon sagen, die Hormonderivate werden natürlich auch immer ausgefeilter und dadurch kann man diese negativen Auswirkungen schon zum Teil negativen. Es sind alles negative Auswirkungen, aber die für mich optisch gesehen negativen Auswirkungen schon stärker vermeiden.
Ja. Weil sonst müsste man ja beim Bodybuilding vielleicht irgendwann einmal bei den Männern einen BH vorschreiben, dann braucht man dort nicht lackieren. Ja. Da geht es um die Dosis, weil gerade in der Menopause, also wenn Frauen in den Wechsel kommen und dann diese Hitzewallungen haben und das Hormonsystem sie umstellt, dann kann man ja sehr gering, sehr gut dosieren und in den Hormonhaushalt eingreifen. Das ist überhaupt in aller Regel kein Problem, sondern eine gute Maßnahme, um das Leben angenehmer zu gestalten. Also da geht es schon darum, dass man ordentliche Mengen nehmen muss.
Ordentliche Mengen und durch medizinisch entweder nicht geschultes oder moralisch verwerfliches Personal. Mhm. Zum großen Teil ist es ein bisschen eine Missachtung der oder eine massive Schiefauslegung des hippokratischen Eids, indem man da jetzt einer Person hilft, ja, weil der geht es dann psychisch besser. Man kann alles auslegen, wie man es will, aber das ist natürlich ein Riesenproblem, ein großes. Ja.
Jetzt all diese Ausdrücke, Bitch, Titz und Stoffkur, oder wenn jemand was nimmt, ist glaube ich ein Stoffer, sagt man.
Ja, absolut richtig. Ja.
Und was war das, Rosinen-Syndrom?
Das kennen die wenigsten, das ist glaube ich.
Das deutet doch darauf hin, dass das eher eine männliche Welt ist, in der das stattfindet, aber es gibt ja auch Frauen, nehme ich an. Wie ist denn da das Verhältnis?
Zwischen 8:1 und 50:1. Je nach Studienlage. Mhm. Also es ist zugunsten der Männer. Mhm. Es ist ein massiv männliches Problem. Und du hast es zuerst schon angesprochen, Martin, dass ja Testosteron sehr gerne als Entschuldigung dafür herangezogen wird, dass man ein aggressives Verhalten an den Tag legt, weil ja irgendwann einmal im 19. Jahrhundert jemand gesagt hat, dass Testosteron aggressiv macht. Mhm. Aber man muss schon unterscheiden, ob ich das Testosteron, das ich körpereigen produziere und nicht mehr im Körper habe oder eben von außen zugeführtes habe. Also dieses, und um einen neuen Ausdruck in den Raum zu stellen, Roid Rage, Roid for Steroid, also und Rage for Wut, ja, diese Roid Rage, kann schon sein, dass sich durch exogen zugeführtes Testosteron tatsächlich manifest wird. Und da gibt es ja Studien, die tendenziell in die Richtung gehen. Aber vor allem der Glaube daran, dass sich Testosteron zugeführt bekomme, führt zu eigentlich, auch wenn ich es nicht bekomme, zu einem aggressiveren Verhalten, als wenn ich nicht weiß, dass ich Testosteron bekomme und es tatsächlich bekomme.
Also dasselbe Verhalten wie auf einer Karnevalssitzung, wo ich die Sau rauslassen kann, weil ich bin ja kostümiert und das ist Fasching.
Wie im Fußball, am Fußballstadion, ich bin ja ein Teil der Fan, ich darf dort mehr oder weniger irgendeinen Star aufs Spielfeld werfen und hoffentlich ein Treffen oder keine Ahnung was. Genau das. Das ist ein Riesenproblem. Also Testosteron als Entschuldigung für ein Arschlochverhalten heranzuziehen, das ist eine sehr, sehr billige Ausrede eben dafür, dass man ein Arschlochverhalten an den Tag gelegt hat.
Aber wenn man Arschloch ist, dann kann man Testosteron nehmen, dann hat man wenigstens eine Deckung.
Na klar, dann kann man so laut sagen, ich kann ja nichts dafür, weil ich nehme Testosteron, bitte.
Das ist ein bisschen sollte man Ausrede, so wie L17 aufs Auto draufklicken.
Aber ich glaube, es kann tatsächlich in die andere Richtung auch gehen. Also ich habe mal so eine Übersichtsarbeit gelesen und ich hoffe, das ist, ich glaube schon 6 Jahre her, ich hoffe, das ist alles noch aktuell. Aber dieser Zusammenhang zwischen Aggressivität und Testosteron, das kommt, glaube ich, viel aus der frühen Zeit der Testosteronforschung, wo man geschaut hat, wie ist das Testosteron so bei Leuten im Gefängnis zum Beispiel. Hat man da viele Studien im Gefängnis gemacht und da hat man halt tatsächlich gesehen, die mehr Testosteron haben, haben da oft größere Probleme insgesamt verursacht und so weiter. Kann natürlich immer in beide Richtungen gehen. Kann natürlich auch sein, dass in so einer Umgebung wie in einem Gefängnis, was sehr hierarchisch ist, auch mein Testosteron steigt. Und dass heute aber eher die Sichtweise ist, dass Testosteron in bestimmten Situationen Aggressivität fördern kann, in anderen Situationen aber zum Teil sogar den Altruismus fördern kann, weil man es allgemein eher so ausdrücken würde, dass was Testosteron macht, ist zum einen deine Risikobereitschaft erhöhen, aber auch dein Verlangen innerhalb einer Hierarchie aufzusteigen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn du in einer Situation bist, wo Aggressivität dich, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich in diesem Kontext voranbringt, wie es vielleicht in einem Gefängnis der Fall sein kann, dass das dann eher die Effekte siehst, die du von Testosteron siehst, aber dass wenn du einen Versuchsaufbau machst, wo es zum Beispiel darum geht, deinen Altruismus, also wie sehr du bereit bist, anderen zu helfen zum Beispiel, wenn dich das hierarchisch irgendwie weiterbringt oder in dieser Gesellschaft angesehener macht, dass Testosteron dann tatsächlich auch selbstloses Verhalten fördern kann.
Aber wie ist das jetzt, wenn man Häftlinge ans Spendentelefon von Licht ins Dunkel setzt?
Das weiß ich nicht. Aber ich habe selber mal an einer Testosteronstudie teilgenommen. Das war nicht uninteressant.
Da also du als Proband oder als Forscher?
Als Proband, ja. Und da ging es halt um ganz andere Mengen und das war einmalig. Da haben wir uns zuerst so halbnackt rausgezogen und sind mit einem Testosterongel eingeschmiert worden.
Sowas gibt's?
Ja, aber das ist halt jetzt nichts, das man zum Stoffen verwenden kann. Das erhöht kurzzeitig den Testosteronspiegel.
Kann jemanden anderen positiv machen, den du nicht magst dann?
Ja, das erhöht es halt nur. Du schüttelst ein bisschen und treibst einmal. Für einen kurzen Zeitraum erhöht es das und dann kannst du halt die Studien machen. So macht man das gern. Und Ich weiß bis heute nicht, ob ich das Placebo bekommen habe oder das richtige Testosteron-Gel. Mhm. Das war natürlich Placebo kontrolliert. Und dann hat man uns auf den Computer gesetzt und verschiedene Aufgaben lösen lassen. Einer der Versuche, die man gemacht hat, ist, dass wir bei einer Aufgabe, wo es im Endeffekt darum gegangen ist, zu entscheiden, wie viel von dem Geld, das ich jetzt vorher erspielt habe, spende ich an verschiedene Zwecke. Ich weiß nicht mehr, was der genaue Versuchsaufbau war, aber es ging im Endeffekt darum, dass ich mein Geld hergebe, um anderen zu helfen. Wir haben vorher zuerst reales Geld erspielt. Nur hat man davor attraktive Frauen reingeholt, wo man Ausrede gehabt hat, wo man gesagt hat, ja, die sind da, weil die machen da bei einer anderen Studie gleich was mit und die müssen aber beobachten eure Gesichter, da geht's irgendwie um Mimik und so und die schauen euch jetzt dabei zu und man hat halt gewusst, die attraktiven Frauen beobachten einen dabei, wie man quasi sein Geld hergibt und selbstlos ist. Mhm. Und die Annahme war, und das haben sie nicht gesagt, und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich möchte bitte aus der Studie ausscheiden, weil ich halt dieses Forschungsgebiet vorher ein bisschen beobachtet habe und gewusst habe, um was wirklich geht. Mhm. Die Annahme war natürlich, dass wenn man Männern jetzt Testosteron gibt und sie wissen, attraktive Frauen schauen ihnen zu, dass sie dann auch eher bereit sind, viel von ihrem Geld zu spenden und altruistischer zu sein, um die Frauen zu beeindrucken. Mhm. Also ich weiß, dass es viele so Studien gibt und deswegen habe ich dann aber auch sagen müssen, nehmt meinen Datenpunkt bitte nicht rein, weil ich weiß, was ihr da eigentlich machen wollt. Also das Testosteron, es ist halt wirklich schwierig, da jetzt einen Sticker drauf zu picken, weil allein schon die Interaktion zum Beispiel mit einer attraktiven Person kann deine Testosteronwerte verändern. Mhm. Wenn du in ein Sportauto steigst und auf Gas drückst, hat das schon kurzfristige Auswirkungen auf dein Testosteron-Level, aber das ist halt alles nichts, wo man jetzt sagt, es wird muskelaufbautechnisch einen großen Unterschied machen, weil wenn ich masturbiere, ist der Hormonspiegel auch eine Zeit lang ein bisschen ein anderer. Aber das heißt nicht, dass man entweder jetzt mehr oder weniger in die Richtung gehen sollte, wenn man ein Viech werden möchte.
Vor allem, weil ja der Muskelaufbau sehr asymmetrisch ist. Jetzt kann man natürlich auch ein Trainingsprogramm erstellen, wo man das ausgleichen kann. Wo kriegt man denn das Zeug her? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Substanzen, die mir in meinem ganzen Leben weder untergekommen sind, noch jemals angeboten worden sind und ich habe auch nicht versucht, das zu bekommen. Wenn man das will, wie ist das schwer oder ist das so, man muss nur durch einen Park gehen, durch einen Stadtpark, bei Einbruch der Dunkelheit und dann kommt da irgendjemand und fragt, ob man was braucht.
Also ich möchte ganz kurz zum folgenden Thema sagen, dass ich noch beim Martin kurz anknüpfe. Ich glaube, dass die Forschung jetzt langsam in eine Richtung geht, wo man sagen kann, also ganz langsam, massiv, vielleicht noch gar nicht so viel, hoffentlich in Zukunft, ja, wo man sagen kann, dass man diese Zweigleisigkeit an Einteilung, ich muss sagen, zwischen Frau und Mann, nicht, dass man alles auf einen Haufen hat, aber dass diese zwei Kategorien irgendwann einmal aufgelöst werden, hoffentlich, weil das natürlich eine gewisse, natürlich einer gewissen Kategorisierung obliegt und dann sagen wir, okay, Männer regieren so, Frauen regieren so und jeder, der sich dazwischen drinnen fühlt, passt nicht rein und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem in der Forschung, muss man auch sagen. Und dass Testosteron-Forschungen ständig von eher jetzt die Personen durchgeführt worden sind, die sich eher der männlichen Subgruppe zugeordnet fühlen, ist natürlich auch ein Problem. Zu deiner Frage, wo kriegt man das her? Also im Endeffekt, ich habe vor kurzem gehört, dass man das sehr, sehr oft von Leuten bekommt, die in der Veterinärmedizin tätig sind, weil dort viel größere Mengen an gewissen Substanzen vorhanden sind und wenn man eine kleine Menge abzweigt, man das überhaupt nicht merkt und da Schwund angeben kann. Das habe ich auch schon bekehrt. Und gewisse Substanzen sind gleich dort und da. Nicht alle, aber gewisse. Andere Sachen natürlich sogenannte Over-the-Counter und die bestehen meistens tatsächlich über das Internet. Internet ist der große Bezugspunkt für
das normal zugängliche Internet oder wo man dann mit einem besonderen Browser ins Darknet muss?
Nein. Ich meine, es wird es im Darknet sicher auch in Hülle und Fülle geben, aber wahrscheinlich bei etwas, das so omnipräsent ist, würde ich auch fast annehmen, dass man im Clearnet da genauso
sein Internet findet. Also was da Leute, und wenn sie es nicht magst, dann kauft es ein anderer um einen großen Betrag oder so, irgendwo sogar eine große Menge und du verkaufst es dann dem anderen ab. Sind früher oft Studiobesitzer gewesen, denen man das abgekauft hat. Natürlich, manche Ärzte nehme ich auch an, aber ich hab's, wo ich es mitbekommen habe, die meisten haben sich für damals über Studiobesitzer bezogen und die haben es aus dem Internet bezogen. Oder haben es tatsächlich im Ausland, wo er immer her, besser eingekauft.
Jetzt ist es natürlich so, dass man immer gesagt kriegt, wo es eine Nachfrage gibt, gibt es ein Angebot. Und diese Substanzen kann man ja vielfach einsetzen, aber wenn man viel mehr produziert, als man medizinisch braucht, dann muss das ja irgendwer herstellen. Wo wird denn das hergestellt? Wo wird das synthetisiert?
Da gibt's einen Haufen, also gibt's ja tatsächlich einen Haufen Untergrundlabore, die das herstellen können. Mhm. Und ich kenne mich da wirklich nicht aus, wie man sowas herstellt, aber angeblich ist es nicht sehr aufwendig. Ich habe mit einem Chemiker geredet, der gesagt, das mache ich da sofort. Und sein muss. Der war, keine Ahnung, Doktor der Chemie, der war im Kraft-3-Kampf tätig und wir haben dann einmal gesprochen, war ein massiver Gegner von, der hat gesagt, Lifetime-Sperren und alles drum und dran war mir am liebsten gewesen. Aber der hat gesagt, das ist kein großes Problem. Mit ein bisschen basischemischem Wissen stellst du das her. Mhm. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war. Ja. Mhm. Aber ich möchte dazu sagen, dass die Inzidenz, wenn man immer sagt, okay, trifft das jetzt viele Leute oder ist das so ein großes Thema? In der Niederlande hat es eine Studie gegeben, wo es rausgekommen ist, dass 8% aller Studiebesucher Performance-Enhancing Drugs, also nicht nur Steroide, sondern Performance-Enhancing Drugs nehmen. Und in Deutschland hat es eine gleiche Studie gegeben, da ist man draufgekommen, dass circa jeder Zehnte das nimmt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass circa jeder Zehnte Performance-Enhancing Drugs verwendet, der auch wenn er nicht Wettkampfsportler oder Sportlerin ist. Also das ist ein großes Thema, weil du richtig gesagt hast, es verändert mich einfach schneller, als wenn ich es nicht nehme. Und für viele ist es auch okay. Ja, und viele denken sich, okay, das mache ich jetzt.
Aber im Alltag kriegt man das ja mitgeteilt. Also es ist ja ein bisschen eine bizarre Gemengelage, dass im Sport Doping verboten ist, während wenn du in der passenden Runde, und da sind wir durchaus so sozialisiert, über Microdosing redest, dann bist du vorn dabei und urcool. Mhm. Das heißt, im Alltag nehmen ja sehr viele Menschen Performance-Enhancing-Drugs, die nicht so genannt werden, und die performen dann auch besser und die machen dann vielleicht eine Karriere, und zwar straffrei.
Du kannst dir gerade vorstellen, wie mir das anekelt gerade. Ja? Also diese Außenorientiertheit und diese Nachhelfen auf jeder Ebene, diese ständige Progression, das ständige Voranschreiten, das ständige Besser als andere, das Quantität über Qualität, das uns eigentlich durch jeden Körper, jeden Gesellschaftsbereich durchzieht, ist etwas, was ein Riesenproblem, was das grundlegende Problem generell ist zu dem Ganzen. Und Sport ist etwas, was leider, und das muss man wirklich als eigener Sportler selbstkritisch sehen, etwas ist, das eigentlich so blödes klingt, aber massivst unfair ist. Denn in einer sehr monokonditionellen Sportart, wie das der Kraft-3-Kampf der Fall ist, wo es um nur Maximalkraft geht im Endeffekt, oder der 100-Meter-Sprint, wo es um Schnelligkeit geht, oder der Marathon, wo es um Ausdauerleistungsfähigkeit geht, da sind die genetische Prädisposition derartig hoch, dass es, egal ob es gleiche oder sogar es doppelte trainiere wie jemand anderer, dass immer der andere, der genetisch dafür besser geeignet ist, vorne sein wird. Und das ist natürlich unfair, aber anabole Steroide oder Performance-Enhancing Drugs würden das Problem nicht lösen. Denn wenn das erlaubt würde, dann würde es jeder nehmen und dann würde das Ganze nur auf eine neue Ebene nach oben heben und ich war wieder der Zweite. Ich habe mir halt die falsche Sportart ausgesucht und das gibt es halt in jedem Lebensbereich. Aber je mannigfaltiger Lebensbereiche sind, nicht nur eben so monokausal wie Marathonlauf oder Kraft-3-Kampf, je vielfältiger Lebensbereiche sind, desto weniger nutzt es natürlich. Also in einem Fußball oder im Tennissport, natürlich nutzt es dort auch. Also, aber es nutzt viel weniger, weil ich viel mehr Einflussfaktoren habe.
Das wollte ich nämlich fragen, weil das hat, glaube ich, der Jürgen Klopp einmal gesagt, dass die trainieren so viel, die haben so viele Spiele, das hat überhaupt keinen Sinn dort, und so viel Dopingproben, also das hat überhaupt keinen Sinn beim Fußball zu dopen, weil du, also es gibt schon Fälle in Italien und dann hat es Herztote gegeben und so weiter, das ist alles schon ein paar Jahrzehnte her, aber im Grunde genommen ging's wahrscheinlich, wenn man sehr raffiniert sein möchte, aber es zahlt sich eigentlich nicht aus, weil es zu wenig Vorteile bringt gegenüber den Nachteilen, die ins Ausstehen. Hundertprozentig,
weil du bist halt dann vielleicht für einen Sprint um eine Viertelsekunde schneller am Ballen, aber das war es ja dann schon. Und für das ist das Risiko viel zu hoch, dass ich erwischt werde und dann natürlich eine Karriere, wo es um Millionen geht, vielleicht verliere. Ja. Das muss ich schon sagen. Natürlich ist die, also, und aber du, wie du es richtig sagst, im außersportlichen Lebensbereich wird das vollkommen cool, also manchmal cool gesehen. Mhm. Man sollte sich das schon ein bisschen ich finde das problematisch. Mhm. Massiv problematisch, weil wir haben ja noch gar nicht über die gesundheitlichen Risiken gesprochen.
Ja, da wollte ich jetzt zum Schluss drauf kommen. Nämlich Medikamentenabhängigkeit ist ja kein ganz kleines Problem in der Gesellschaft. Je leistungsorientierter sie ist und je leichter der Zugang zu den Medikamenten ist, desto größer ist das Problem. Beginnt ja oft schon bei Kindern. Viele werden ja dann bizarrerweise durch sowas wie Globuli konditioniert, nämlich dass, wenn es ein Problem gibt, dann nimmt man was, also gibt es gegen alle Probleme was zu nehmen. Jetzt ganz abgesehen davon, was für eine Scheiß Homöopathie an sich ist, ist der Mechanismus schon verheerend. Aber wenn man das regelmäßig betreibt, um die Leistung stark anzufeiern, dann hat man wahrscheinlich ein hohes Gesundheitsrisiko. Gibt es da Todesraten unter den Kraftsportlern, Sportlerinnen, die diese Mittel nehmen? Die
Studienlage ist halt sehr dünn, weil wie willst du das, wie gesagt, über lange Zeit testen? Das sind oft Case-Studies, das sind oft retrospektive Studien mit Indizien, aber man kommt zu Raten, die irgendwo im Bereich zwischen dem 3- und 5-fachen Todesrisiko bei langjährigen Steroid-Usern liegen. Und das gegenüber einer Normalbevölkerung. Also die standardisierte Sterblichkeitsrate bei Steroid-Usern liegt irgendwo im Bereich 3,6 bis 4,6. Die Leute in der Steroid-Gruppe sterben zu 4,6 Mal öfters als Leute in der vergleichbaren Altersgruppe, die nichts nehmen. Das ist massiv hoch. Und wenn ich nicht stirb, dann habe ich trotzdem gesundliche Einschränkungen. Über die Fertilität oder die Probleme damit haben wir schon gesprochen. Anscheinend dürfte ja die vor allem Leberkrebsrate massiv sie erhöhen, die Prostatakrebsrate ebenfalls. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind ganz an der Spitze, also man spricht von Herzmuskeldickenwachstum. Das hat natürlich ein Ausdauersportler auch, aber der wachsen nur in die Dicke, das ganze Herz wird auch volumensmäßig größer. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Hohlmuskel, wie das Herz einer ist, nur in der Dicke der Wand zunimmt, dann wird auch der Hohlraum dünner. Ja, weil wenn ich eine Wand in einem Gebäude dicker mache und ich mache das Gebäude nicht größer, dann habe ich weniger Platz zum Leben. Und dann ist das Herz natürlich um einiges funktionell eingeschränkter, als wenn das nicht der Fall ist. Also da gibt es massivste Einschränkungen. Das Problem ist wie immer, es passiert nicht gleich in der Sekunde, wo ich was nehme. Das passiert über längere Zeit. Und dann leider haben Leute diesen Weitblick nicht, dass das trotzdem irgendwann zu tragen kommt. Irgendwann kriegst du deine Watschen. Und wenn du sie nicht in dem Fall gleich kriegst, ja, wie gesagt, wenn der Coronavirus ein Durchfallvirus gewesen wäre, wo du in der Sekunde der Ansteckung die anmachst, ja, war jeder mit der Maske um den rennt, ja. Aber nein, das war es nicht. Ja.
Auftrag an den Molekularbiologen, bitte mit dem Norovirus kreuzen, damit die Pandemie zu Ende geht.
Sehr, sehr erledigt, ja. Aber
so, nach einer Obacht starken Stunde kommen wir jetzt zum letzten Teil des Podcasts. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir müssen noch ein bisschen was nehmen, weil wir haben noch Roid Rage vor heute. Sag noch kurz die Termine an, die wir vor dem Sommer spielen. Wir spielen am 4. und 5. Juli, also heute und morgen in Graz im Next Liberty, unsere Science Busters for Kids Show und unsere Show für Jugendliche, Global Warming Party, Hart. Zum letzten Mal in Graz im Next Liberty.
Und am 7. und am 8.9. haben wir wieder TV-Aufzeichnung an der Uni Graz und Tickets dafür gibt's demnächst auf sciencebusters.at.
Ende September kommt unser neues Buch heraus, anlässlich 15 Jahre Science Busters. Der Titel lautet Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Wer mag, kann gern schon vorbestellen, man kriegt es dann nicht eher, aber wir können Ure damit angeben, dass schon vor Erscheinen einen super Verkaufsrang hat.
Und es wird eine neue Show geben, die spielen wir dann ab 13.10. im Stadtsaal Wien. Der Titel der Show wird Planet B sein und mit Martin Buntigam, Florian Freistetter und mir.
Alle Termine, Links und Hinweise und Studien, die heute vorgekommen sind, in den Shownotes und auch, wo man Alexander Bürzel finden kann, wenn man ihn sucht. Er ist ja nicht mehr in der Schule, du warst auch lang Lehrer. Da reden wir vielleicht ein nächstes Mal drüber, weil, wenn wir das kurz durchschauen, haben wir ungefähr nur die Hälfte von dem, was wir uns vorgenommen haben, durchbesprochen. Ich würde gerne eine weitere Ausgabe machen. Die werden wir dann vielleicht im Laufe des Sommers oder im Frühherbst, wenn man dann den Sommerspeck loswerden möchte, vielleicht machen.
Fragen zur heutigen Folge und alle anderen Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook und gern auch als Audiofile.
Danke wie immer an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke bei allen fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen. Danke Alexander Bürzel und Martin Moder. Der nächste Podcast kommt wie immer in 2 Wochen. Alles Gute bis dahin beim Impfen, beim Boostern, falls es bevorstehen sollte, oder beim Gesundbleiben, was ja auch nicht so schlecht ist, oder gesund werden. Schönen Sommer.
Servus, tschüss.
Auf Wiederschauen.